In der heutigen Folge geht es um die Integration von Kunst und künstlerischen Methoden in den Organisationsalltag und deren positiven Effekte auf die Kreativität und Innovationskraft der Mitarbeitenden. Zu Gast ist Dr. Ulrike Lehmann, Coach, Beraterin und ehemalige Kuratorin. Schon früh von Kunst fasziniert, hat Ulrike ihre Begeisterung zum Beruf gemacht. Erst im musealen Kontext, später in der Arbeit mit Teams und Führungskräften. Heute begleitet sie Organisationen dabei, die kreativen Potenziale, künstlerische Zugänge zu nutzen. Für bessere Kommunikation, intensivere Zusammenarbeit und echte Innovationskraft. Ein zentrales Thema im Gespräch, wie Kunst hilft, Fragen zu stellen, statt vorschnell Antworten zu geben. Denn genau das fördert Offenheit, Reflexion und die Bereitschaft, neue Wege zu denken. In einer zunehmend komplexen Arbeitswelt sind solche Fähigkeiten essentiell. Ulrike zeigt, Kunst kann Räume öffnen für Perspektivwechsel, Vertrauen und kreative Energie. Und sie plädiert für mehr Mut, scheinbar Fremdes in die Arbeitswelt zu integrieren. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Dr. Ulrike Lehmann im Zufrieden arbeiten Podcast. Du bist Coach und Beraterin für die Themen Kommunikation, Führung und Teamentwicklung. Die Besonderheit ist dabei dein Fokus. Du hast dich hier auf die Integration von Kunst in diese entsprechenden Entwicklungsprozesse spezialisiert. Darum soll es auch heute gehen, Integration von Kunst in den organisatorischen Kontext. Bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, würde ich dich bitten, vielleicht ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Wo kommst du her? Was hat bei dir dafür gesorgt, dass du eine Begeisterung für Kunst entwickelt hast? Gerne abholen. Was waren so die wichtigsten Schritte für dich?
Ja, erstmal herzlichen Dank, lieber Achim, dass wir heute dieses schöne Interview führen. Die Kunst ist ein Virus, den ich schon sehr, sehr früh bekommen habe als Kind. Meine Eltern sind mit mir ins Museum gegangen und immer wieder habe ich da Kunst gesehen, die mich absolut begeistert haben, schon eben als Kind. Ich kann mich noch echt daran erinnern. Wir hatten das große Glück, in Krefeld zu wohnen und da war ein sehr innovativer Museumsdirektor, der das große Glück hatte, vielleicht zählt das am Ende auch noch bei mir ein, aber unbewusst, der hatte damals die Möglichkeit, von einem großen Spender, nämlich aus der Wirtschaft, einen Scheck von 500.000 Mark zu bekommen und da wirklich gute, neue, aktuelle Kunst zu kaufen. Damals avantgardistisch wie Beuys, wie Christo, wie Armand und viele andere mehr, die uns wirklich bewegt haben. Also eben mich als Kind vor Herausforderungen gestellt hat. Ich erinnere mich noch, wie dieser verpackte Stuhl von Christo vor mir stand, völlig verpackt mit irgendwelchen Plastik und Stoffen, mit Seilen umspannt. Und ich dachte, wieso ist da jemand, der so einen Stuhl einpackt? Was soll mir das sagen? Also schon als Kind, wie gesagt. Und dann ging es etwas später auch weiter mit so Zeichnungen von Rainer Rutenbeck. Das waren Zeichnungen, die überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun hatten, die nicht auf die Realität bezogen waren. Das waren so auch abstrakte Elemente innerhalb dieses Papiers. Und da habe ich gedacht, was auch da wieder, ne? Was, ich war so fasziniert und der zeichnete auch noch ganz anders als ich, ne? Also das war so, wo ich dachte, wow, da habe ich Fragen gestellt. Und dieses Fragen stellen, diese Begeisterung dafür zu bekommen, die Neugier zu wecken, all das hat mich wirklich sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Und ich habe dann auch die Kunst zum Beruf gemacht später.
Wie kam es dazu?
Also eigentlich wollte ich noch im Theater sein, aber das habe ich dann gecancelt. Bin sehr schnell wieder zur Kunst und habe da die Kunstpädagogik studiert, aber nicht um in die Schulen zu gehen, sondern ins Museum. Und diese Begeisterung, die ich als Kind hatte, auch anderen zu teilen, mit anderen zu teilen und sie auch daran teilhaben zu lassen Und wir müssen sagen, wir sind ja jetzt von der Zeit her so in den 70ern. Und da hat es die Kunst, die avantgardistische Kunst, sehr, sehr schwer gehabt. Ne? Die Leute haben gesagt, was soll das? Ne? Was, das kann doch nicht Kunst sein. Was ist das für ein Blödsinn? Fettecke von Beuys und Badewanne und ne, das kennen wir ja schon. Und da waren wir so als Kunstsachverständige, sag ich mal, die Rechtsanwälte für die zeitgenössische Kunst. Und umso mehr hat uns das angetrieben, die Menschen zu begeistern für die Kunst und zu zeigen, warum diese Kunst gut ist und was uns damit, was uns das helfen kann und ja, diese Begeisterung zu entfachen. Ja, und das hat mich bis heute eigentlich getrieben. Das hat mich nie mehr losgelassen. Und das ist eben auch dieser Virus, ja, den ich so in mir habe, der geht eigentlich sein Leben lang nicht mehr weg. Das ist auch jeder, der da das erste Mal von affiziert wird, der hört auch nicht mehr auf. Der geht in die Ausstellungen, guckt sich Kunst an. Genau.
Wie war dann der Übergang vom Museumskontext in den Beratungsbereich?
Ja, genau. Also ich muss ja erst sagen, dass ich eben nach dem Studium noch auf der Documenta gearbeitet habe, Führungen gemacht habe. Und dann war ich viele Jahre als Kuratorin in Museen und habe dann mich 2012 selbstständig gemacht mit dieser Verbindung von Kunst und Wirtschaft. Weil ich gedacht habe, dass die Kunst, die ist ja so kraftvoll, die ist so innovativ und dass sie so anschlussfähig auch an die Wirtschaft ist. Und deshalb habe ich mich da rangemacht und habe gedacht, also das kann gut matchen. Ja, ist eine gute Verbindung. Und da habe ich dann verschiedene Seminare entwickelt und Vorträge dazu gehalten. Ich habe auch eine Veranstaltung in Freiburg organisiert, die hieß Wirtschaft trifft Kunst. Und da waren Manager und Künstler eingeladen, die haben sich untereinander ausgetauscht. Es war wunderbar, es war immer ausverkauft. Das habe ich dann 5-mal gemacht und bin dann allerdings danach nach Düsseldorf gezogen. Ja, und das ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her. Aber dennoch, auch das ist alles geblieben. Ich mache demnächst wieder eine Veranstaltung bei einem großen Gaming-Hersteller in Düsseldorf, der jetzt mit mir demnächst noch eine Veranstaltung organisiert, um von der Kreativität der Künstler zu lernen und das zu übertragen auf die Wirtschaft.
Das hast du jetzt schon an mehreren Stellen so ein bisschen angedeutet, dass das ein Mehrwert sein kann, die Kunst irgendwie in die Wirtschaft bringen kann. Das ist die Innovation. Wo siehst du da die Verknüpfung? Wie können Unternehmen von der Kunst lernen, zum Beispiel, um innovativer zu werden?
Also, wenn wir beide mal durchs Museum gehen, ja, dann wirst du begeistert sein von dem einen oder anderen Kunstwerk. Es wird dich irgendwas antriggern, das wird dich irgendwas inspirieren. Und das ist schon ein erster guter Grund, um zu zeigen, was begeistert dich jetzt. Und meistens ist es eine Begeisterung für etwas, was wir noch nie gesehen haben. Etwas, was ganz neu ist oder was wir uns nicht vorstellen können. Oder wie ich eben sagte, was gar nichts mit unserer Realität zu tun hat und wo wir überrascht sind, wie kommt der Künstler eigentlich auf solche Gedanken und auf solche Ideen? Und davon kann man lernen und vor allen Dingen kann man dann herauslesen, welche Kreativtechniken die Künstler anwenden. Mhm. Und dazu kann ich gerne, wenn du möchtest, mal 2 Beispiele nennen.
Mhm, sehr gerne.
Also ich liebe dieses Bild von René Magritte. Da hat er ein Glas genommen, ein Weinglas, hat in dieses Weinglas eine Giraffe gestellt und dieses Weinglas mit Giraffe in eine Landschaft. Mhm. Und das triggert mich total an, Fragen zu stellen. Erstmal natürlich, wie kommt der Künstler dazu? Welche tolle Idee hat er da? Ne, das ist so absurd, weil das gibt es einfach in der Realität nicht. Das ist halt der Surrealismus bei René Magritte. Und wie kommt die Giraffe ins Weinglas und warum? Also eben diese grundsätzlichen Fragen. Es muss doch nicht immer das Weinglas auf dem Tisch stehen. Es könnte ja auch mal in einer Landschaft stehen. Oder warum muss die Giraffe immer in einer Landschaft stehen? Die könnte ja auch mal in einem Glas stehen. Also dieses Möglichmachen von Gedanken, von Ideen, mal anders denken, um die Ecke denken und diese Ideen herausfordern, dieses kreative Denken einfach zu fördern, das macht Kunst wahnsinnig gut. Zweites Beispiel, das ist ein sehr berühmtes Beispiel, kann man auch googeln. Da hat Pablo Picasso einen Stier gezeichnet in 10 verschiedenen Versionen, von der realistischen Darstellung bis hin zur höchsten Abstraktion. Mhm. Und diese Studien hat, also es waren so 10 Zeichnungen auf einem Blatt, die hatte der Steve Jobs, Mitbegründer von Apple. Und er hat das seinen Leuten in der Akademie vorgelegt und die Frage dazu gestellt, wie könnte eine Fernbedienung anders und besser aussehen als die unserer Konkurrenz? Und herausgekommen ist dann eine Fernbedienung, die super minimalistisch, reduktiv ist. Höchste Abstraktion, denn mehr weglassen ging da nicht. Das war nur noch eine Scheibe, keine Knöpfe mehr. Also sehr ästhetisch, hochästhetisch, wie wir das ja lieben von Apple mit diesem tollen Design. Und das haben die dann eben auch geschafft durch die Beschäftigung mit der Abstraktion.
Okay, also beides Beispiele, die so ein bisschen dazu anregen, mal über den Tellerrand zu schauen und vielleicht auch mal so richtig out of the box zu denken. Also so mal sozusagen Altbekanntes loszulassen, um ganz neue Wege einschlagen zu können. Und da hat die Kunst dann gute Vorlagen, an denen man sich orientieren kann, wo man sehen kann, es kann was entstehen, wenn man mal loslässt an bestimmten Stellen. Du hast in deinem Vortrag, den du gehalten hast, hast du so ein bisschen den Zusammenhang auch hergestellt zwischen Innovationskraft und Kunst und hast da zwei Studien benannt. Magst du auf die einmal ganz kurz eingehen, wo es ja im Prinzip darum geht, wie Innovationsfähigkeit und Kunst zusammenhängen?
Ja, also das hat damit zu tun, dass die Deutsche Industrie- und Handelskammer einen Innovationsreport herausgibt in regelmäßigen Abständen. Und in den Studien ist zu sehen, wie die Kurve rasant bergab geht. Also die haben das selber so betitelt mit dem historischen Tiefststand von Innovationsfähigkeit in Unternehmen in Deutschland. Und das hat mich wirklich, also das hat mich echt gepackt. Da habe ich wirklich Magenschmerzen gekriegt. Habe gedacht, wo geht das denn so weiter hin, wenn das so weitergeht und wenn Innovationen immer weniger werden, dann kommen wir auf einen historischen Stillstand, nicht nur Tiefstand, sondern Stillstand. Und das wollen wir ja nicht, ne? Das ist ja fatal, weil wir brauchen Fortschritt, wir brauchen Innovationen. Wir wollen ja Zukunft entwickeln, wir wollen Zukunft gestalten und dieses Gestalten von Zukunft ist genau da auch bei den Künstlern angesiedelt. Die gestalten ja jeden Tag und die Kunst ist so anschlussfähig an die Wirtschaft eben, das habe ich glaube ich am Anfang gesagt, so innovativ ist, ja. Für mich ist das die innovativste Branche ever, die Kunst, und deshalb so anschlussfähig, weil sie der Wirtschaft helfen kann damit, mit diesem neuen, anderen Denken. Und es gibt ja auch schon mehrere Firmen, die das mit einbeziehen und zum Beispiel Künstler einladen oder eben auch die Kunst in den Fluren auch nutzen für verschiedene Dinge. Das können wir gerne noch besprechen. Aber ich wollte ja noch die zweite Studie erwähnen, nämlich die von dem Weltwirtschaftsforum, die alle zwei Jahre, glaube ich, eine Studie herausgeben, die heißt The Future of Jobs. Und darin werden die allerwichtigsten Fähigkeiten gezeigt, die man in Unternehmen heute braucht. Und von den 10 allerwichtigsten Fähigkeiten, Soft Skills auch gesagt, ist die Kreativität immer wieder unter diesen 10 wichtigsten. Und als ich angefangen habe, in Freiburg mein Unternehmen zu gründen, war die Kreativität auf Platz 10. Immerhin war sie dabei bei den 10. Und sie hat innerhalb von 5 Jahren einen Aufschwung erlebt, dass sie auf Platz 5 stand. Da steht sie leider im Moment immer noch, aber es gibt natürlich noch andere dringliche Fähigkeiten, die man in Unternehmen braucht. Deswegen verstehe ich, dass die Kreativität da nicht auf Platz 1 ist, obwohl ich mir das wünschen würde. Aber auf Platz 1 dort stehen Innovationen. Und da sieht man tatsächlich doch die Dringlichkeit, innovieren zu müssen und alles dafür zu tun, damit Unternehmen innovieren können. Und ich sag mal, die Voraussetzung für Innovationen ist Kreativität. Ohne Kreativität kannst du nicht innovieren. Du brauchst ja Ideenfindungen. Du musst ja etwas erfinden, um innovieren zu können. Ja, also das ist der Prozess. Und deshalb, wenn wenig Innovationen da sind, desto weniger ist auch Kreativität da. Und desto mehr brauchst du das im Unternehmen.
Okay, also wir haben auf der einen Seite Innovationsfähigkeit ist als eins der wichtigsten Themen, wenn es sozusagen um die Unternehmensentwicklung geht, und auf der anderen Seite einen historischen Tiefstand, was die Innovationsfähigkeit deutscher Unternehmen angeht, herausgegeben von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, was ja im Prinzip dann ziemlich nah dran ist und ziemlich augenscheinlich ist, dass man sich darum bemühen sollte. Du hast jetzt an der einen oder anderen Stelle schon mal von Kreativitätstechniken gesprochen, die man sich abschauen kann aus dem Kunstkontext. Was hat es damit auf sich? Was steckt da dahinter?
Ja, die zwei Beispiele hatte ich ja eben genannt mit René Magritte und Picasso. Und dafür gibt es noch viele, viele andere Dinge, um anders denken zu lernen auch, um zu zeigen, wie, also dieses, beim René Magritte sind es zwei Dinge, die zusammengesetzt worden sind, wie die Giraffe und das Weinglas, die ja nicht zusammengehören. Und das ist so eine der wichtigsten und beliebtesten Kreativtechniken, das zu tun, zwei Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammengehören. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel von aus der Wirtschaft, wie zwei Unternehmen, die nichts miteinander zu tun hatten, ein gemeinsames Ding gemacht haben. Die haben nämlich sozusagen einen gemeinsamen Schuh gemacht, einen Kinderschuh. Und das waren Lego und Adidas, wo man auch nicht denkt, dass die beiden miteinander was zu tun haben könnten. Aber das hat geklappt. Die haben sich wohl irgendwie auch zusammengesetzt. Und das Thema von Picasso war ja das Thema Abstraktion. Auch das ist eine Kreativtechnik. Und ich könnte da noch mehrere quasi aufführen, wie das, was die Expressionisten getan haben. Die haben ja die Pferde gemalt, die nicht braun waren oder schwarz, wie man das so aus der Realität her kennt, sondern die waren plötzlich blau. Die Kühe waren gelb. Das hat Franz Marc unter anderem gemalt. Und das ist für mich eine Art von Transformation, ne? Ein Wechsel von A nach B, von einer Welt zu einer anderen, von einer Farbe zu einer anderen. Das kann ich auch bei einem anderen Künstler, den ich gerade gesehen habe in einem Museum. Der hat verschiedene Tongefäße genommen und die zu einer Spirale unten auf dem Boden hingestellt. Und die haben sich im Verlauf dieser Spirale immer wieder verändert. Die wurden mal größer, mal dicker, mal weiter und so fast unmerklich. Aber wenn man genau hinguckte, dann sah man eben diese Veränderungen. Und das ist für mich auch eine Transformation. Eine Transformation von einem Grund, von der Grundstruktur, von der Grundform, die dann zu verändern. Ja, und das ist auch eine Kreativtechnik.
Also was wir auf jeden Fall mitnehmen können, ist, wir nehmen zwei bekannte Dinge, machen was Neues draus, wir verändern Dinge durch Abstraktion oder wir verändern Dinge, indem wir sie ja komplett unnatürlich darstellen oder komplett in unnatürlichen Raum begeben. Ich meine, wo wir vorhin bei dem Beispiel Apple waren, der große Durchbruch vom iPhone war ja im Prinzip die Kombination von drei bekannten Dingen, nämlich einem Messenger, einem Telefon und dem iPod, hieß das, glaube ich, von einem MP3-Abspielgerät, was vorher drei einzelne Geräte.
Ja, und das Foto, also genau, also fotografieren und telefonieren zusammenzudenken, war ja vorher noch nicht dran, ne? Also gab es ja vorher noch nicht. Das ist auch absolut radikal innovativ.
Und jetzt Integration, also wenn man sich allein ein Mobiltelefon nimmt, wie viele vorher alleinstehende Aspekte das waren. Da ist jetzt eine Landkarte mit drin oder ein Navigationsgerät ist mit drin, Diktiergerät. Alles Mögliche, was vorher einzelne Geräte waren, ist ja da integriert worden. Im Prinzip ja leicht verknüpfbar tatsächlich mit der Giraffe im Glas sozusagen, ne, wenn man es so möchte.
Richtig, ganz genau, ganz genau. Was können wir noch ins Glas tun?
Ja,
genau. Also.
Ja, okay. Wenn wir jetzt uns anschauen, also wir haben herausgearbeitet, dass es durchaus Sinn macht, sich mit Kreativität zu beschäftigen aus organisationstechnischer Sicht. Wie kann das jetzt gelingen? Also was sind Möglichkeiten, Schritte einzuleiten, dass Organisationen die Kunst für sich nutzen. Du hast eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass einige das schon getan haben, ne? Zum Beispiel Steve Jobs im Apple-Kontext. Was gibt es da noch für Möglichkeiten, wie man das für sich nutzen kann?
Ja, also es gibt auf der einen Seite natürlich Unternehmen, die sammeln Kunst. Und dann ist die Kunst innerhalb des Unternehmens vorhanden. Oder man geht mit den Teams ins Museum, was ich sehr, sehr gerne mache, weil da hast du eine riesengroße Auswahl an Kunstwerken. Da kann sich jeder was aussuchen, was er sieht, was ihn antriggert, was ihn inspiriert. Und dass wir von da aus eben auch angehen können. Und dann wieder auch zurückzugehen, also wieder ins Unternehmen gehen und sagen, was haben wir jetzt hier aus der Kunst gelernt und wie können wir das in unserem Unternehmen dann übertragen? Und da fangen wir dann aber auch mit weiteren klassischen Methoden an, mit Brainstorming zum Beispiel, ne? Oder die De Bono-Technik oder die Walt Disney-Methode. Da gibt es ja so verschiedene Kreativtechniken, die dann dazu helfen können, aufgrund des Mindset, was wir uns jetzt geöffnet haben im Museum, da auch nochmal weiterzugehen. Und zu sehen, wer, also da gibt es ja bestimmte Fragestellungen im Unternehmen, das ist ja immer sehr unterschiedlich. Also wenn die jetzt an einem bestimmten Produkt arbeiten, was brauchen die da jetzt, ne? Also das muss man ja auch mal vorab sehen. Und zu sehen, welche Richtung könnte dann diese Kreativentwicklung gehen.
Wenn wir jetzt etwas tiefer reingehen, ja, also eine Organisation hat sich dafür entschieden, sie können sich aber nicht leisten, Kunst zu sammeln, ne? Das ist ja durchaus auch eine, ne, je nachdem, was man da sammeln möchte, durchaus auch eine finanzielle Frage.
Wenn wir in diese Situation gehen, dass wir mit Teams ins Museum gehen, wie würdest du da vorgehen? Wie würdest du das begleiten? Ich denke mal, wenn man ein Team einfach so ins Museum schicken würde, würde da erstmal nicht so viel bei rauskommen. Mhm. Aber was ist sozusagen der Kniff, wie man aus dem, was die Menschen dort erleben im Museum, nachher tatsächlich etwas Brauchbares für Unternehmen rausholt?
Ja, also wenn ich mit diesen Teams ins Museum gehe, dann ist in erster Linie auch mal, also erstmal zu sehen, wirklich, wie ich sagte, was triggert mich an? Ne? Also sich Bilder herauszusuchen, mit was resoniert. Und dann in der Regel fange ich an, die Menschen zu befragen, was triggert dich an? Warum? Was siehst du in dem Bild? Und nachdem der eine, der das Bild ausgesucht hat, das erzählt hat, und vielleicht auch dann erzählt, was an diesem Bild so kreativ ist, was ihn daran so begeistert, was ihn vielleicht auch eben mit so einer Fantasie verbindet, die es so in der Realität nicht gibt. Stichwort nochmal Glas und Giraffe. Da gibt es eben viele solcher Bilder, aber es können ja auch andere sein, die nicht so realistisch sind. Und dann eben auch dann diesen Dialog zwischen diesem einen Menschen, der dieses eine Bild ausgewählt hat, den zu öffnen, mit dem Team gemeinsam jetzt das Bild zu besprechen und zu sehen, was seht ihr noch? Was ist denn noch zu sehen? Und wie seht ihr das? Und dann kommen extrem andere Sichtweisen noch auf dieses Bild. Und das, was ich immer wieder erlebe, ist, wir sehen ein Bild und wir haben fünf verschiedene Meinungen, fünf verschiedene Sichtweisen auf das Bild. Und da ist dann dieser Effekt, gemeinsam sieht man mehr. Und das ist auch eine super gute Grundlage, um auch Kommunikation zu verbessern im Team, auch den Respekt zu zollen dem anderen gegenüber, der sagt, ja, also ich sehe hier was ganz anderes. Ne? Und in der Kunst gibt es ja kein richtig und falsch. Also man kann eigentlich alles Mögliche sagen. Und das ist auch eine gute Grundlage, nicht nur um die Kommunikation zu verbessern, sondern Kommunikation wiederum ist eine gute Grundlage, um gemeinsam kreativ zu werden. Also da gibt es eben diese verschiedenen Schritte und ich begleite das dann auch. Und natürlich spreche ich auch über die Kunst am Ende. Also ich lasse das aber ganz zurück, sondern am Ende erst komme ich dann vielleicht dazu, dass ich sage, ja, das ist der Franz Marc und der ist Expressionist und dann so ein bisschen so meinen kunsthistorischen Hintergrund noch zu erwähnen. Und auch da gibt es noch erhellende Momente dann für den einen oder anderen. Ja, und dann eben geht man dann halt wieder zurück ins Unternehmen.
Also es geht ein bisschen darum, zu erlernen, verschiedene Blickwinkel auf ein Thema zuzulassen, darüber offen in den Austausch zu gehen und vorurteilsbehaftete Sichtweisen erstmal auszusparen, sondern einfach nur jeder darf zum Ausdruck bringen, was er gerade empfindet, weil da stehen ja wahrscheinlich unterschiedliche Sozialisierungsvorgänge hinter, unterschiedliche Lebenserfahrungen, die Menschen gemacht haben, die vielleicht unterschiedliche Aspekte in einem Bild sehen. Hast du da ein Beispiel für, wo du mit so einer Gruppe im Unternehmen warst, wo in einem Bild Personen was komplett Unterschiedliches gesehen haben, wo so ein Prozess angetriggert wurde, in so einen offenen Austausch zu gehen?
Ja, das habe ich immer wieder. Und also ich kann jetzt schlecht so Beispiele sagen, aber ich erinnere mich noch an so ein Bild, das war relativ dunkel. Das war so eine Gasse und da stand dann so eine Gaslaterne. Und das war aber sehr verschwommen. Und durch dieses Verschwommene und dieses Verwischte haben andere Leute innerhalb dieser Verwischungen und dieser Schattierungen was anderes gesehen. Und das war auch echt total spannend. Andere Figuren oder eben, wo Leute da plötzlich Gesichter gesehen haben, wo andere sagen, das ist doch gar nichts, da gibt's doch gar nichts. Ne? Also da ist der Fantasie, wie man so schön sagt, keine Grenzen gesetzt. Ne? Das passiert immer wieder. Aber auch zum Beispiel, ich habe ja eben die Expressionisten erwähnt mit den blauen Pferden und der gelben Kuh. Da war ich mal mit Managern in einer großen Expressionistenausstellung in der Nähe von Basel. Und dann hat einer der Manager, also die waren alle total begeistert, ne? wie man solche Bilder überhaupt malen kann. Und übrigens auch dazu noch vielleicht noch ein Hinweis, man braucht gar keine Vorerfahrungen in Kunst, um das ganze Prozedere anzufertigen. Aber ich will noch erwähnen, dieser eine Manager, der war so total begeistert, dass er sagte, wow, also die Expressionisten ändern die Farben und dann plötzlich gibt es ein ganz neues Bild. Das mache ich jetzt bei mir im Unternehmen auch. Ich gebe meinen Produkten jetzt eine andere Farbe. Wir hatten vorher diese und jene Farbe und jetzt machen wir da eine ganz andere neue Produktpalette draus, eine andere Farbpalette. Ja, und damit hat er auch eine kleine Revolutionen gemacht in seinem Unternehmen. Und die Kreativität oder das kreative Denken ändert tatsächlich im positiven Sinne auch eine Unternehmenskultur. Das ist ein Wandel, der dann damit einhergeht, wenn man auch offen und neugierig ist und das auch zulässt im Unternehmen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass es ja heute immer noch nicht ist, dass es oder noch nicht so gegeben ist, dass man innovativ sein darf. Die, die kreativ sind, das habe ich selber noch erlebt, als ich angestellt war, die Kreativen sollen nicht gehört werden. Das sind die Störfaktoren. Das sind die, die dann plötzlich den ganzen Laden umkrempeln wollen, weil die plötzlich eine neue Idee haben und weil die darauf drängen, was Neues und anderes da zu machen. Und diese Störfaktoren wurden über viele Jahre auch tatsächlich, ich sag mal in Anführungszeichen, visionär in den Keller verbannt. Mhm. Ja. Und heute ist das ja anders. Heute ist ja in fast jeder Stellenanzeige das Thema Kreativität drin. Jeder soll Kreativität mitbringen. Das ist jetzt erkannt worden, dass man mit der Kreativität auch Unternehmen nach vorne bringen kann. Mhm. Ne? Und dafür braucht es eben Voraussetzungen im Unternehmen, um das auch gewährleisten zu können.
Was ja auch spannend ist, ist, dass die KI-Systeme, die wir jetzt einsetzen, ChatGPT und so weiter, dass die ja im Prinzip alles, was es an repetitiven Tätigkeiten gibt, können die ja ohne weiteres in sehr, sehr schneller Zeit erlernen, wo sie sich halt schwer tun, also diese LLM, diese speziellen KI-Systeme, die haben große Schwierigkeit, selbst kreativ zu sein, ne? Weil sie so programmiert sind, dass sie einfach nur das Wissen, was es gibt, zusammenfügen. Ja. Ne? Also auf das Wort, was folgt normalerweise auf dieses Wort für ein Wort. Das ist ja im Prinzip das System. Und dabei entsteht ja nichts Kreatives, sondern dabei entsteht nur was, eine Zusammensetzung verschiedener Aspekte. Ne?
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Und zwar das habe ich jetzt, im Anschluss an unser Gespräch werde ich ein anderes Gespräch führen mit einem, der das Thema KI und Führung verbindet. Mhm. Und der hat einen tollen Vortrag gehalten und deswegen sprechen wir gleich auch, weil wir uns da wahrscheinlich sehr sinnvoll ergänzen. Er sagte, die KI ist lineares Denken. Die KI kann nur lineares Denken. Mhm. Und wir Menschen können nonlineares Denken. Und das wird in Zukunft immer wichtiger. Die Kreativität und die Entfaltung von Kreativität ist das, was man in Unternehmen setzen sollte. Mhm. Weil alleine die KI macht den Laden ja nicht, ne? Sondern es sind ja die Menschen, die am Ende die KI gestalten. Sie müssen ja auch den Prompt gestalten. Und sie müssen auch die Kreativität unabhängig von KI vorantreiben, um im Wettbewerb bestehen zu bleiben, um Wachstum generieren zu können im Unternehmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dieses nonlineare Denken, das prozesshafte Denken, ist eben das, was die Künstler kennen und können. Mhm. Und genau davon kann man so eben auch so wunderbar lernen, das nonlineare Denken.
Okay. Jetzt haben wir den Schritt gemacht. Wir haben Menschen davon überzeugt, dass sie das zulassen, dass sie sich ein bisschen darauf einlassen auf Kunst im Museum. Wie gehst du damit um, wenn du dann so kritische Gegenstimmen bekommst? Ne? Du wirst ja mit dem Vorschlag, wir gehen jetzt ins Museum, jetzt nicht nur auf Gegenliebe stoßen, sondern an der einen oder anderen Stelle, ne, wird es den einen oder anderen Kritiker geben, der jetzt erstmal sagt, da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Ich stelle mich doch jetzt hier nicht mit meinen anderen hochbezahlten Managern vor so ein Bild. Wie kannst du die abholen?
Also da steckt ja immer erstmal eine Angst dahinter. Hm. Und die Unsicherheit, etwas Neues zu erfahren oder nicht zu wissen, was erwartet mich da. Und dann ist es natürlich an mir, ein Höchstmaß an Aufklärung zu geben. Und auch sie zu überzeugen, versuch's doch einfach mal. Es kann dir nichts passieren. Du wirst im besten Fall überrascht sein. Im positivsten Fall wirst du eine Änderung bei dir erfahren. Und du wirst sehen, wie auch andere darauf reagieren. Und da kannst du dich auch mit einstimmen in dieses Konzert der Vielstimmigkeit, der Sichtweisen und so weiter. Mhm. Und du kannst auch überrascht sein, was die anderen über das ein oder andere Bild denken. Also da auch Überzeugungsarbeit zu leisten, das muss ich tatsächlich immer wieder. Also es gibt auch bei meinen Workshops, das habe ich auch mal wieder mal erlebt, wenn wir so einen Workshop machen, wo man sich gegenseitig zeichnet, um sich besser kennenzulernen, ist auch so eine Methode. Da gab es auch mal einen, der sich komplett verweigert hat, der gesagt hat, nee, das mache ich nicht, ne? Ist nicht mein Ding, ich kann nicht zeichnen, ich will nicht zeichnen, ich will hier nicht mitmachen, finde ich alles doof. Mhm. Ja. Und ich muss auch sagen, in dem Fall war ich tatsächlich auch am Ende meiner Kräfte. Ich habe das alles Mögliche versucht, Der hat sich nicht überzeugen lassen. Ich habe dann auch mit dem Chef dann nochmal gesprochen, aber der sagte, lass ihn, das ist einfach so. Und ne, dann es gibt so Außenseiter oder Außenstehende, nicht Seiter, aber also Außenstehende, die das manchmal so auch bewusst provozieren und auch so wollen, so bestimmte Störfaktoren auch einzubringen. Da muss man das auch lassen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch bestimmte Widerstände wie zu diesem Thema, was ich gerade sagte, ja, ich kann nicht malen, ich habe keine Ahnung von Kunst, sowas ist ja blöd und so. Ne? Mhm. Und dann ist aber auch da wieder oft diese Angst da, dass ich vielleicht versagen könnte, dass ich nicht so gut bin wie andere, dass ich eben nicht malen kann. Der tollste Satz, den ich immer wieder gerne höre, ist, wir machen es so, wie wir es immer schon gemacht haben. Hm. Ne? Und den liebe ich ja besonders. Hm. Und den aber auch tatsächlich ernst zu nehmen und zu sagen, was steckt denn eigentlich so dahinter? Und was machen wir denn immer anders? Oder was machen wir so, wie wir es immer gemacht haben? Und wie könnte es anders aussehen? Was hilft dir, deine Angst zu verlieren? Diese Angst ist ja genau die dahinter steckt auch, ne? Und da muss man auch tatsächlich immer wieder solche Überzeugungsarbeit leisten.
Vielleicht nochmal zu dem Beispiel zurückkehrend mit dem sich gegenseitig malen. Das finde ich eine spannende Aufgabe. Gibt es da auch manchmal Konflikte, die daraus entstehen, wenn jetzt jemand sich sehr schlecht gemalt fühlt oder sagt, so eine große Nase habe ich doch gar nicht oder sonstige Themen, so stelle ich mir so ein bisschen vor, dass da so ein bisschen Frustration aufkommt oder ist das mit einer Aufgabe dieser Anmoderation, die du eben beschrieben hast?
Ja, das ist es auf jeden Fall. Also auch das leite ich an. Ne? Also ich zeige, wie ein Gesicht proportioniert ist. Ich gebe da Vorlagen. Ich gebe auch vorher einen kurzen Vortrag über Kunst, über die Entwicklung des Porträts in den Jahrhunderten. Aber einen Kurzvortrag, Impulsvortrag. Und dann zeige ich eben dieses Schema von einem Gesicht. Mhm. Wie viele Proportionen nach oben sind. Also man kennt das von Kinderzeichnungen, da sind dann die Augen oft in der Stirn, weil es einfach zu hoch gesetzt ist oder es gibt keine Haare oder sonst was. Das zeige ich aber und daran können sich die Leute immer halten und das tun die auch. Mhm. Und dieses Gefühl am Ende, ich bin nicht richtig getroffen, die Leute lachen, aber sie akzeptieren das natürlich total, weil sie selber ja nicht so super sind. Mhm. Also wir sind ja alle in einem Boot, ja? Mhm. Also wir sind alle keine Künstler, ne? Insofern ist das ein, das ist ein Common Ground. Das ist also so ein nicht ausgesprochene Übereinkunft.
Ja.
Und daher respektiert es jeder, dass man nicht gut getroffen ist.
Okay. Das würde dann natürlich nicht funktionieren, wenn die eine Person, die verweigert hat, mitzumalen, wenn sie dann plötzlich auch in die Interpretationsrolle mit reingeht. Ne? Da würde man sie dann auch komplett aus dem Prozess raushalten, weil sonst wäre sie ja nicht auf diesem Common Ground, dass sie selbst in der Lage sein musste, die andere Person zu malen, sozusagen auch erfahren hat, dass es durchaus nicht ganz so einfach ist, so zu malen, wie das vielleicht der ein oder andere Künstler hinbekommt.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein Unterschied, ob du ein Gesicht zeichnest, was eine gewisse Ähnlichkeit auch mit dem Modell hat. Darum geht es ja nicht wirklich, sondern es geht darum, den anderen genauer wahrzunehmen, sich die Zeit zu nehmen, dem anderen mal ins Gesicht zu schauen. Auch mal die Zeit mit dem zu verbringen und auch eine Pause einzulegen und eine Ruhe einkehren zu lassen. Und in diesem genaueren Studieren des anderen, dann ist das Ergebnis eigentlich, ich sag mal, nicht wirklich relevant. Mhm. Aber es geht eigentlich um den Prozess. Ne? Also was erleben wir da, wenn ich meinen Kollegen mal genauer studiere, in Anführungszeichen. Und wenn ich dann plötzlich sehe, ach Mensch, der hat ja eine Brille auf, das habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen. Oder die ganze Zeit ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ja, du hast doch eine Brille auf. Hm. Solche Sachen kommen dabei raus. Das ist echt total spannend und faszinierend. Und eigentlich darum geht es. Mhm. Ja, da wird auch die Akzeptanz der Respekt des anderen noch eben gelernt und verbessert, trainiert. Und Respekt ist eigentlich eine ganz wichtige Voraussetzung für Kommunikation und Kreativität. Und das steckt eigentlich so hinter dieser Übung. Und wenn am Ende aber diese Zeichnungen da sind, und das erlebe ich gerade bei Führungskräften, wenn ich so ein Führungskräfteseminar mache und die zeichnen sich gegenseitig, dann denkt man ja als erstes genau an die, die dann keine Lust dazu hätten. Aber genau das Gegenteil passiert, die sind alle sehr offen. Mhm. Die sind auch neugierig über diesen Prozess. Und am Ende, und das hat mich immer so gefreut, dann hängen die Sachen da und die Leute stellen sich da drunter, lassen sich fotografieren von denen, Porträt, was von ihnen angefertigt worden ist, so eine ganze Reihe. Und dann sind die so stolz darauf, auf dieses Ergebnis, dass die sagen, wow, das machen wir morgen mit unserem Team.
Okay.
Und dann geht es halt so weiter, ne? Das ist also echt toll.
Okay, das wäre dann sozusagen, wie kann man es flächendeckend in eine Organisation integrieren? Und kommen wir nochmal zurück auf deinen Vortrag. Da berichtest du von zwei Unternehmen, auch im deutschsprachigen Raum, denen es gelungen ist, Kunst und Wirtschaft unter einen Hut zu bringen. Magst du auf die nochmal gezielt eingehen?
Das eine ist Bosch in Stuttgart. Die haben eine Plattform 12 entwickelt in einem also großen Raum. Also Renningen bei Stuttgart ist das ein großer Raum, in dem sich Künstler, Kreative, Forscher, Manager treffen, um gemeinsam über die Projekte zu sprechen, die bei Bosch anstehen. Die Künstler können in der Zeit, das ist so ein Residency-Programm, da können die sich in der Zeit in dem Raum aufhalten, können da selber arbeiten, können auch mit den Materialien arbeiten dort und stehen aber auch eben als Gesprächspartner zur Verfügung. Die finden das auch total spannend, eben über deren Tellerrand zu gucken, also den Tellerrand vom Künstler. Andererseits die Mitarbeiter von den Bosch, die finden das ganz toll, mit den Künstlern zusammenzukommen, weil die Künstler eben dieses nonlineare, prozesshafte Denken haben, diese Kreativität, dieses Andersdenken, Out-of-the-Box-Denken, über den Tellerrand schauen, was auch immer, wie man das nennt. Und das ist das eine, was wirklich gut funktioniert. Und das zweite ist ein Unternehmen, die sind echt total erfolgreich mit Künstlern geworden. Kleine, nette, wirklich tolle Story. Reckhaus in Bielefeld ist ein Insektizidhersteller. Und er wollte gerne eine Marketingkampagne machen, um diese Insektizidprodukte an den Markt zu bringen. Und dann hat der Künstler angefragt, weil er die beobachtet hat. Also er wohnt in der Schweiz, das waren dann auch zwei Schweizer Künstler. Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, so was können wir vielleicht zusammen machen. Also mit der Marge, ja, wir wollen jetzt hier Marketing machen für diese Produkte. Das war ja die Aufgabe von Reckhaus, die er so formuliert hat an die Künstler. Und dann haben aber nach einer Weile die Künstler gesagt, in dem Fall sind Frank und Patrick Rieglin, heißen die. Die haben dann nach einer Zeit gesagt, nee, also wir wollen hier keine Fliegen töten. Wenn, dann wollen wir Fliegen retten. Und daraus ist ein Riesenprojekt geworden mit auch vielen, vielen Menschen und Akteuren. Also ein wirklich tolles, ein ganzes Dorf hat sich da zusammengetan und angefangen, Fliegen zu retten. Das wurde also wirklich ganz toll auch begleitet, vorbereitet. Die waren alle selber, also Reckhaus und die Künstler waren vor Ort und haben das alles mitgemacht. Wirklich eine völlig verrückte Sache. Und dieses Insect Respect ist daraus entstanden, ein weiterer Zweig dieses Unternehmens, und er hat damit über 30 Preise gewonnen und die ganze Unternehmenskultur völlig umgestellt, weil dieser traditionelle Hersteller, der war auch, der Vater hat das schon gemacht, so ein Familienunternehmen, die haben immer dasselbe gemacht, tak, 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 ja ein, ja aus. Und jetzt kommen plötzlich Künstler und die drehen das Ganze jetzt mal richtig um. Also das ist dann wirklich so geworden, dass die Unternehmenskultur sich echt geändert hat und es auch ein bisschen geschmerzt hat, hier oder da. Aber die waren so erfolgreich damit, dass sie jetzt, wie gesagt, diese über 30 Preise gewonnen haben. Und am Ende ist sogar noch ein Kinofilm jetzt vor kurzem in die Kinos gekommen. Also das ist doch irgendwie, besser geht nicht, oder? Also eine höchste gute Erfolgsstory.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für die spannende Einblicke auch in deine Arbeit, deine Ideen. Ich wünsche dir einen angenehmen Tag und hoffe, dass wir gut dabei.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.